wichtig ist, halt jetzt mal Leuten zuzuhören und Stimmen zu hören und Geschichten zu lesen, von denen wir bisher dachten, die gehen uns nichts an, und aufzumachen und zuzuhören, um das zur Kenntnis zu nehmen.
Hallo und herzlich willkommen bei Fix und 40, dem Mittelalter-Podcast für alle Frauen ab 40 und alle, die es werden wollen. Mein Name ist Katja Berlin, bei mir ist wie immer Gunda Windmüller. Hallo Gunda.
Hallo.
Und eine Gästin heute auch wieder. Und zwar haben wir uns eingeladen, die Nicole Seifert. Nicole ist gelernte Verlagsbuchhändlerin. Sie ist promovierte Literaturwissenschaftlerin, hat als Übersetzerin und Lektorin gearbeitet und ist vielleicht euch auch allen schon bekannt durch ihren Buchblog, den Nacht- und Tag-Blog. Und in diesem Blog geht es um Literatur von Frauen, also um Neuerscheinungen, Klassiker und Bücher, die eine Wiederentdeckung wert sind. Und das kennt ihr bestimmt alle. Wir hatten, glaube ich, in diesem Podcast auch schon mal über dieses Buch gesprochen. Sie hat nämlich zum Thema Literatur von Frauen das Buch geschrieben, Frauenliteratur abgewertet, vergessen, wiederentdeckt. Das ist 2021 bei Kiwi erschienen. Und jetzt hat sie gemeinsam mit Magda Birkmann eine Taschenbuchreihe bei Rowohlt Rororo Entdeckungen gestartet, wo sie jedes Jahr, dreimal im Halbjahr, oh Gott, darum müssen wir gleich nochmal sprechen über die genaue Sache, jedenfalls mehrmals im Jahr, werden da Prosatexte von vergessenen Autorinnen aus dem 20. Jahrhundert neu herausgegeben. Und mit Nicole wollen wir heute über Literatur sprechen. Hallo Nicole.
Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Und bevor wir mit der Literatur weitermachen oder loslegen, kommen natürlich unsere Standardfragen. Also an dich jetzt, Nicole, die große Frage. Was machen die 40er besser als die 30er?
Da kehrt so ein bisschen mehr Gelassenheit ein, kann natürlich nur von mir sprechen, aber ich würde sagen, ein bisschen mehr Gelassenheit so im Umgang mit den Herausforderungen
des Lebens. Ja. Okay, dann bitte vervollständige den Satz, ich bin Ü40, aber...
Und das ist auch gut so, um Klaus Wowereit zu zitieren.
Und abschließend die Frage, warst du letzte Woche erwachsen oder eher nicht so erwachsen?
Ja, auf die Frage konnte ich mich ja, habe ich schon so ein bisschen, an die habe ich mich noch erinnert von euch. Und da muss ich ja sagen, also ich bin ja in Wirklichkeit schon 50, ne? Und ich bin jetzt schon eine ganze Weile wirklich ziemlich erwachsen, also seit Jahren quasi. Und das finde ich auch ganz schön gut eigentlich.
Aber auch mit 50 ist man ja Ü40, ja. Insofern.
Das bleibt man.
Das bleibt man einfach. Okay, schön. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt los an das eigentliche Thema der Folge, nämlich Literatur. Vielleicht nochmal einen kleinen Schritt zurück. Viele werden sich erinnern, wir haben auch in einer Folge schon mal drüber gesprochen, aber ich finde es trotzdem wichtig, das Ganze nochmal aufzugreifen. Die Initiative Frauen oder Hashtag Frauenzählen, die du mit auf den Weg gebracht hast. Magst du vielleicht nochmal ganz kurz erzählen, worum es dabei ging und vielleicht jetzt schon in der Rückschau, wenn man das so sagen kann, was sie gebracht hat?
Ja, gerne. Also so ganz richtig los ging es eigentlich, also jetzt so in der Chronologie der Hashtags quasi mit Frauen lesen. Und dann kam so ein bisschen dazu, also einfach, es kam als erstes überhaupt so ein bisschen das Thema auf, warum es vielleicht wichtig sein könnte, überhaupt auf das Geschlecht zu achten, wenn man Bücher liest, weil Frauen eben da in verschiedener Hinsicht benachteiligt sind, immer noch. Und bei diesem immer noch tauchte immer so ein Fragezeichen auf. So, ja klar, früher war das so, aber heute ist es doch nicht mehr so. Und deshalb haben dann Berit Glanz und ich damals noch auf Twitter, als Twitter noch schön war, mit ganz viel Unterstützung von Twitter-Leuten angefangen, Verlagskataloge auszuzählen, also Vorschauen, um zu gucken, ob das, ja, wie es tatsächlich aktuell ist, also um mal diesem Gefühl halt Zahlen entgegenzusetzen. Und dabei kam eben raus, dass das im literarischen Segment, also darum geht es immer so ein bisschen, konnten jetzt nicht den kompletten Markt inklusive Kinder- und Jugendbuch und Krimi und so, sondern wir haben uns konzentriert deshalb so ein bisschen auf den hochliterarischen oder einfach literarischen, so die literarischen Verlage, die auch bei Preisen mitmischen und so, weil das so ein bisschen der Punkt ist, die literarische Anerkennung von Autorinnen, dass die eben nicht abgeschoben werden, so diese Ecke Frauenliteratur und das ist dann so kitschig, banal, trivial, sondern es geht immer so um diese literarische Anerkennung und da liegt eben tatsächlich immer noch einiges im Argen.
Habt ihr nochmal nachgezählt, seitdem ihr damit angefangen habt?
Ist es besser geworden?
Ja.
Leider nicht so richtig. Also so partiell schon, immer mal so in einzelnen Verlagen. Also was sich wirklich zeigt, ist unterm Strich, tut sich nicht viel. Aber der Eindruck ist immer so, dass es ja jetzt ganz anders ist, weil natürlich schon einzelne Verlage sehr darauf achten und damit auch sehr rausgehen. Das ist ja auch schön, auch nicht nur auf darauf, dass sie... dass da eine Geschlechtergerechtigkeit ist, sondern auch generell auf Diversität in allen Bereichen, aber andere eben überhaupt nicht. Und das heißt, unterm Strich tut sich nicht wirklich viel.
Ich frage mich, ich war vor, also jetzt Anfang des Jahres mal auf einem Empfang eines auch bekannten Belletristikverlages hier in Berlin und so in diesen Häppchengesprächen sagte dann jemand, ich weiß nicht genau, wer es war, ach, aber ist es nicht hauptsächlich wichtig, dass wir gute Geschichten rausbringen?
Also ich sehe kein Geschlecht.
Genau. Ja. Ich habe da sehr tief eingeatmet. Was hättest du an der Stelle geantwortet? Oder das hörst du ja mit Sicherheit auch oft,
ja,
oder?
Ja, ja. Also das finde ich fast ein bisschen krass, muss ich sagen, wenn das heute noch jemand sagt, weil es halt einfach davon zeugt, dass überhaupt nicht reflektiert wurde, dass es Ungerechtigkeit gibt. Und dass es die auch im literarischen Feld gibt und dass es unterschiedliche Zugangsbedingungen gibt und dass es auch Klassismus da gibt und Rassismus. Also ist halt auch nicht egal, das ist alles nicht egal, ne? Also es wichtig ist halt jetzt mal Leuten zuzuhören und Stimmen zu hören und Geschichten zu lesen, von denen wir bisher dachten, die gehen uns nichts an, und aufzumachen und zuzuhören, um das zur Kenntnis zu nehmen. Und daran sieht man schon, das will, also schon allein an dieser Bemerkung, finde ich, inzwischen sieht man tatsächlich schon nicht nur eine große Uninformiertheit, sondern hat auch den Willen, uninformiert zu bleiben, da nicht hinzugucken und weiter irgendwie in seinem eigenen Saft zu schmoren. Und das geht mir ganz schön auf die Nerven.
Aber sagt mal, ihr beiden, wir sind ja alle, wir haben ja schon mal irgendwie Bücher herausgegeben und wir kennen uns vielleicht auch so ein bisschen aus hinter den Kulissen, aber wie ist denn das? Also klar, einerseits ist es natürlich wichtig, präsent zu sein, auch als Autorin und einen schönen Platz im Katalog zu haben und eine schöne Präsenz, aber was natürlich auch wirklich wichtig ist, ist ja das Geld, die Vorschusssumme. Wisst ihr da zufällig, ist es schon mal irgendwie verglichen worden, wie der Gender Pay Gap für Autorinnen und Autoren ist?
Das Einzige, was ich weiß, ist, dass die KSK, die Künstlersozialkasse, die hat da wohl mal Zahlen rausgegeben, die sind dann relativ allgemein, aber jedenfalls nach Geschlecht, also beziehungsweise nach männlich und weiblich. Ich habe mir da nichts gemerkt, aber das war leider ein substanzieller Gender Pay Gap.
Ja, ich hab's mir fast gedacht, ja. Das ist natürlich auch in allen Branchen so und gerade bei solchen Vorschüssen, wo vielleicht auch wirklich wenig Transparenz herrscht, kann sich so ein Gender Pay Gap wahrscheinlich nochmal schneller entwickeln. Ich habe aber trotzdem den Eindruck, zumindest es ändert sich ein bisschen was im Bewusstsein. Also klar, es gibt immer noch diese Geschichten, wie Gunda eben erzählt hat und die sind wahrscheinlich immer noch auch in der Mehrheit, aber dennoch gibt es nicht zuletzt natürlich auch durch eure Hashtag-Aktion ein bisschen mehr Bewusstsein dafür, dass Geschlecht auch in der Literatur wichtig ist. Also es wird jetzt zum Beispiel auch mit Humor darauf reagiert, ne, dass wie männliche Autoren jetzt Frauen beschreiben oder wie wenig Ahnung sie von Frauen anscheinend haben, wenn sie dann irgendwie nur beschreiben, wie ihre Brüste wippten, als sie die Treppe runterging oder so. Was kannst du uns denn da erzählen von solchen, sagen wir mal, Positiventwicklungen? Gibt es da vielleicht jetzt schon so, ich weiß nicht, Online-Frauenbuchclubs oder so, die sich jetzt auch noch mal gezielter mit Literatur von Frauen beschäftigen?
Also das Witzige ist, die gab es, glaube ich, immer. Gerade so in der Generation meiner Mutter und ihrer Freundin so oder einfach generell so in der Generation dieser jetzt so Mitte 70-Jährigen, also die zweite Welle der Feministin, so, die haben damit, glaube ich, überhaupt nie aufgehört. Also das höre ich jetzt öfter mal auch von Freundinnen meiner Mutter tatsächlich. So, ich lese ja sowieso also seit Jahrzehnten nur Autorinnen. aber ich habe schon den Eindruck, dass die Diskussion dass es tatsächlich auch gelungen ist, denn das war auch der Wunsch, auch zusammen mit Kiwi, meinem Verlag, diese Diskussion in die Breite zu bringen. Ne? Denn das ist natürlich, also Leuten, die jetzt schon in den 90ern Gender Studies studiert haben und so, denen ist das natürlich alles längst bekannt. aber dass so in der Breite das so ein bisschen wahrgenommen wird, das ist, glaube ich, gelungen tatsächlich. Aber es gibt natürlich auch viel Widerstand. Und gerade auch so dieses Selbstbewusstsein, das ich zum Glück jetzt auch bei jüngeren Frauen so wahrnehme, das provoziert natürlich auch leider, muss man sagen, gerade diesen, ja, den Backlash halt und so, dass dieses heftige Dagegenhalten oder eben die Wahrnehmung, da würde jetzt den Männern was weggenommen und das ist ganz, ganz schlimm.
Ja, ja, die Wut, die man dann sofort spürt und die Abwertung. Ja. Aber jetzt erzähl uns doch nochmal von deinem neuen Projekt. Also ich habe es ja schon mal ein bisschen angekündigt, aber es geht darum, vergessene Autorinnen wieder in unser Bewusstsein zurückzuholen.
Genau. Also mir war bei der Recherche für das Buch Frauenliteratur, das kommt übrigens im Februar als Taschenbuch, da war mir aufgefallen einfach, dass es noch, oder da war mir so das Ausmaß klar geworden, in dem eben Autorinnen wieder in Vergessenheit geraten. Also auch wenn die mal Bestseller geschrieben haben oder Preise gewonnen oder beides, dass die einfach nicht mehr aufgelegt werden und schon gar keine Gesamtausgaben bekommen, in den Literaturgeschichten nicht vorkommen und so weiter. Und dass es dadurch unheimlich viele tolle Autorinnen wieder zu entdecken gibt. Und das Gleiche gilt auch für Übersetzungen. Also es sind auch ganz viele großartige Autorinnen, nie ins Deutsche übersetzt worden, obwohl es schon immer Verlage gab, die sich darauf auch spezialisiert haben. Aber da das Problem ist einfach groß, dass ein großes Feld, das es zu bestellen gibt. Und dann hat sich ich habe bei Rowohlt mal gearbeitet, hat sich eine ehemalige Kollegin, nachdem sie mein Buch gelesen hatte, an mich gewandt und gesagt, wollen wir da nicht was machen? Und dann habe ich Magda Birkmann dazu geholt, die eine unfassbar tolle Leserin und Inspiration ist. Und dann haben wir angefangen, diese Reihe auf die Beine zu stellen, Roro Entdeckungen. Und jetzt sind gerade die ersten drei Romane erschienen. Und wir haben, um so ein bisschen so eine Klammer zu fassen, haben wir gesagt, wir konzentrieren uns mal aufs 20. Jahrhundert, mindestens für den Anfang. Es kommt natürlich jetzt sehr darauf an, wie lange das gut läuft. Und machen auch wirklich, also es gäbe wahnsinnig viel allein an deutschsprachigen Autorinnen, was halt schon wieder seit 20, 30 Jahren auch nicht lieferbar ist. Aber wir haben uns jetzt, wir haben es jetzt erstmal noch grundsätzlicher hingestellt, dass wir wirklich deutschsprachige Autorinnen nehmen, die wirklich seit noch viel längerer Zeit, also jetzt, wir haben zum Beispiel gerade ein Buch aus den 30er Jahren, das auch seit der Erstauflage dann nie wieder aufgelegt wurde. Und bei Übersetzungen sind es tatsächlich alles, was jetzt kommt in diesen ersten und nächsten Programmen, sind alles Erstübersetzungen. Das gab es noch nie auf Deutsch. Also da ist richtig, richtig viel zu entdecken und wir sind die ganze Zeit am Prüfen und wir sind ein bisschen high von all dem, was wir da so finden.
Das klingt großartig. Und ich finde es auch, also was mich auch neulich mal so erstaunt hat, auf der einen Seite sind ja, also so quasi neu, das Entdeckungen, die ihr präsentiert, also Autorinnen, von denen ich glaube, man kann sagen, selbst viel Belesene noch nicht viel gehört haben, finde ich es auch so spannend. Da habe ich mich neulich mal mit einer Germanistin drüber unterhalten, dass wir auch so selbst Klassiker der Literatur von Frauen geschrieben wurde, so wiederentdecken. Also zum Beispiel auch Ingeborg Bachmann oder Das kunstseidene Mädchen. Solche Bücher, die wir alle vielleicht sogar mal gelesen haben, die wenigen, die man so in der Schule mal gelesen hat oder so in den Nullerjahren, Anfang der Nullerjahre in einem Germanistikseminar, aber dass wir die mittlerweile völlig anders lesen und Dinge entdecken, die wir damals noch gar nicht entdeckt haben, weil uns sozusagen auch so viele Parameter da auch auf, vielleicht sogar auch auf wissenschaftlicher Ebene, aber auch einfach auf so Genuss und Kunstwahrnehmung-Ebene einfach gefehlt haben, oder?
Auch biografisch, glaube ich. Also wenn man so, also ich habe so diese, also jetzt beispielsweise Malina früh gelesen, aber aus heutiger Sicht würde ich sagen, eigentlich viel zu früh. Und ich hatte damals auch das mit dem Feminismus und der Notwendigkeit noch überhaupt nicht begriffen, weil ich halt im Backlash sozialisiert worden bin, in einer Zeit, wo man sich über Emanzen lustig gemacht hat. Und man wird ja nirgendwo darüber aufgeklärt, wenn man das nicht selber macht. Man lernt das ja nicht in der Schule oder so, warum Frauengeschichte wichtig sein könnte, dass es überhaupt Ungerechtigkeiten gibt. Ja, man, also das ist ja nichts, was man irgendwie lernen würde, leider. Also fänd ich dringend nötig, wie auch viele andere Ungerechtigkeiten in unserer Gesellschaft und Geschichten da eben eigentlich schon auch im Geschichtsunterricht und an anderen Stellen auch in der Schule mitgelehrt werden müssten. Also einfach als Basisinformation. Ne? Mhm. Dass wir versuchen auch so ein bisschen in dieser Reihe jetzt über den Tellerrand zu gucken, weil ich das auch lange überhaupt nicht gemacht habe, weil ich natürlich auch erstmal, als ich gemerkt habe, in meinem eigenen Bücherregal ist ein totales Ungleichgewicht und ich kann zwar so ein paar Klassiker auch von Autorinnen nennen, aber gelesen habe ich die nicht alle und so habe ich auch erstmal damit angefangen, so mit diesen Autorinnen, wo mir jedenfalls der Name, der Titel was sagen. Und in der Reihe jetzt, das sind wirklich alles Namen, die haben mir auch alle vorher nichts gesagt. Das sind, also deshalb heißt die Reihe auch Entdeckung. Ne? Das ist echt, das ist wirklich ein bisschen ausgegraben.
Kannst du da vielleicht auch noch mal ein paar Namen, wie sagt man, raushauen? Ja, weil wir bewegen uns ja knallhart auf Weihnachten zu, jetzt mit diesen Schritten.
Ja, sehr gerne. Ich versuche mal kurz die drei Bücher so anzuteasern. Mhm. Also wir haben jetzt eine deutschsprachige Autorin dabei, das ist Christa Anita Brück. Wir versuchen immer bei den drei Titeln pro Halbjahr eine deutschsprachige dabei zu haben. Und die hat in den 30er Jahren einen Roman geschrieben, der spielt in Berlin. Und die Hauptfigur ist Prokuristin in einer kleinen Privatbank zur Zeit, als gerade die Bankenkrise 1931 und die Wirtschaftskrise so richtig losgeht. Und das Besondere daran ist, dass die Christa Anita Brück in Ein Mädchen mit Prokura diese weibliche Berufstätigkeit mit allem, was das bedeutet, also mit den besonderen Herausforderungen, denen man als Frau als einzige Frau in einem Betrieb ausgesetzt war und vielleicht auch nicht nur war, erst recht, wenn man eben da keine dienende Position hat, sondern auch einigen Männern tatsächlich was zu sagen hat und die damit dann so ihre Probleme haben. Also das ist, das entwickelt sich dann so richtig zum Krimi, da passiert noch was. Das ist Ein Mädchen mit Prokura. Dann haben wir einen Roman, witzigerweise sind diese ersten drei, spielen alle in den 30er Jahren. Einen aus dem Englischen von Mary Reynold, Freundliche junge Damen, der spielt auf einem Hausboot auf der Themse zwischen den Weltkriegen und ist letztlich so eine sommerliche, queere Liebesgeschichte, also wo man mal so ein bisschen... Also einerseits so ein bisschen komödienmäßig drum geht, so wer mit wem und wer wird am Ende mit wem zusammen sein. Gleichzeitig durch dieses queere Thema, aber eben auch, da hat das noch eine Ebene, die durchaus auch problematisiert, was ist denn, wenn man sich nicht eindeutig verorten kann? Also wenn man nicht nur bisexuell vielleicht ist und sich da nicht so richtig, also einfach nichts ausschließen möchte und trotzdem eine feste Beziehung möchte oder vielleicht auch gar nicht so sicher ist, also sich im Grunde genommen, das Wort fehlt nicht, aber sich zwischen Mann und Frau auch selbst nicht so richtig, was das eigene Geschlecht angeht, entscheiden möchte. Und das wird aber so leicht, also es wird einerseits leicht miterzählt und andererseits ohne das Thema zu verraten oder die Figuren zu verraten, das liebe ich total, freundliche junge Damen. Und das letzte ist eine Tochter Harlems von Louise Merriweather, die leider 100-jährig gerade gestorben ist. Also so zwischen dem Rechteanfragen und dem, konnten ihr jetzt, also leider hat sie jetzt diese deutsche Ausgabe nicht mehr in Händen halten können. Mhm. Ja, und das ist auch ein ganz toller Roman, der eben in Manhattan, in Harlem der 30er Jahre spielt und so eine... Die Protagonistin ist eine Coming-of-Age-Geschichte eines Mädchens, das da also einerseits harte Dinge erlebt und andererseits, muss ich aber sagen, fand ich die Lektüre insgesamt überhaupt keine Zumutung, weil irgendwie dieses Miteinander der Community und auch dann der Freundschaften, die sich bilden und zum Teil auch innerhalb der Familie und so da so einen Umgang aufzeigen und also sowas Gutes auch mitliefern. Und das ist irgendwie ein sehr schönes, ich bin ganz zufrieden mit diesem Set dieser ersten drei Romane.
Sehr schön. Klingt spannend. Ich würde gerne mal ein bisschen mit euch übers Lesen sprechen, weil mir aufgefallen ist, dass ich leider immer weniger lese. Wir haben ja jetzt immer mehr Konkurrenz von anderen Unterhaltungsangeboten. Nicole, wie schaffst du es denn, so viel zu lesen? Ist es vielleicht dann bei dir so ein bisschen Pflicht? Hast du besonders Freude und du hast eine Routine drin? Oder wie können wir es schaffen? Oder wie schaffst du es, dass es das Lesepensum wieder hochgeht?
Also zum einen ist das natürlich tatsächlich mein Beruf und ich muss auch viel lesen und es bleibt so dieses Lesen, also es ist dann immer so schwer auseinanderzuhalten, ne? Was dann jetzt mein Freizeitlesen ist und was ich eigentlich noch lesen muss, um dann ein Nachwort dazu zu schreiben oder so. Und ich habe, also nur um das auch mal zu sagen, ich bin jetzt auch nicht das Lesewunder. Ich habe zum Beispiel in den letzten Monaten mein nächstes Buch fertiggestellt und da konnte ich dann echt nicht auch noch abends lesen. Ich habe da dann sehr viel Trash-TV geguckt. Und ansonsten hat es natürlich, also es gibt einfach da absolute Hochs und Tiefs immer in meinem Leseverhalten. Dann kriegt das wieder so einen Suchtcharakter und dann lese ich auch mehrere Sachen gleichzeitig und will überhaupt gar nichts anderes machen. Und dann kommt eben auch wieder so eine Phase, wo dann auch man auch Pech hat vielleicht mit den Büchern oder einfach den Kopf zu voll hat und sich nicht konzentrieren kann. Also das gibt es schon bei mir auch. Und ansonsten ist beispielsweise auch mein Kind groß, was so Raum macht. Also so Dinge einfach, ne? Also ich finde auch, es ist immer ein bisschen schade, wenn das so ein Müssen irgendwie wird, weil es muss ja gar nichts. Also wenn einem gerade nicht danach ist, macht man halt was anderes. Also in Zeiten, die so anstrengend und frustrierend auch sind, irgendwie wie jetzt so die letzten Jahre und besonders auch im Moment, ist ja Hauptsache, man findet was, was man gerne macht und womit es einem gut geht. Und wenn das andere Unterhaltungsmedien sind, dann finde ich das sekundär irgendwie.
Entlastend.
Ja. Gehörst du denn auch zu den Hörbuchhörerinnen? Weil ich habe mitbekommen, dass das ganz vielen, das Lesen ersetzt hat.
Mhm. Da schweife ich zu sehr ab. Also das ist irgendwie für meine Hören kann ich super Podcasts und so. Das ist dann vielleicht auch nicht ganz so schlimm, wenn man mal eine Frage oder einen Teil nicht mitbekommen hat. Aber beim so für das, was ich lese, ich bleib konzentrierter, wenn ich lese, als wenn ich höre und letztlich man dann ja oft was anderes dabei macht. Oder ich schlafe auch dabei ein, wenn ich mich aufs Sofa lege oder so. Das ist für mich nicht so das Richtige, leider.
Mhm. Ja, das wird dann schnell so zur Einschlafmeditation. Das habe ich auch schon erlebt, dass ich dann einfach
dann
gar nicht mehr
man
weiß.
Die Stelle nicht wieder und so.
Ja, genau. Ja, und Katja, wenn ich auch deine Frage antworten darf, und die geht leider in eine ganz andere Richtung, als es Nicole beantwortet hat. Ich bin natürlich auch totaler Fan von niemand muss was müssen, aber ich nehme mir jedes Jahr vor, 52 Bücher zu lesen. Und ich schaffe das meistens auch, weil das für mich so ein Gamification-Aspekt ist und ich dann irgendwann auch so meinen eigenen Ehrgeiz gepackt ist und ich dann so richtig in so einen Rausch komme des Lesens. Also das mir hilft das irgendwie, so einen Push zu geben, wenn ich manchmal, ne, wenn man so abends auch ein bisschen kaputt ist und so denkt, ach, was könnte ich denn auf Netflix gucken? Dann ist eben nicht meine erste Überlegung, was könnte ich denn auf Netflix gucken, sondern, oh, ich muss aber noch 20 Bücher lesen, deswegen lese ich dann halt.
Oh Gott.
Das ist ja mehr wollen als müssen.
Ja,
klingt
genau.
So, als würdest du es in Wirklichkeit wollen.
Ja, nee, ich will es auch.
Was war denn euer Buch des Jahres, wenn wir jetzt mal die aktuelle Literatur anschauen? Weil jetzt ist ja auch bald Weihnachten, vielleicht können wir ja auch noch gleich ein paar praktische Geschenketipps weitergeben.
Ich habe zwei Bücher, die ich an der Stelle mir sofort einfallen. Das eine ist Dana Vohwinkel, Gewässer im Ziplock, wo ich völlig entsetzt war, dass das nicht auf der Longlist des Deutschen Buchpreises stand. Ein Roman, den ich wahnsinnig gerne mochte, über eine junge jüdische Frau, oder vielleicht kann man gerade noch Mädchen sagen, die eigentlich so in diesem Sommer, der da erzählt wird, erwachsen wird. Und das ist aber, finde ich, sehr, sehr eigen und besonders. Der ganze Ton, wie da über die Eltern und die Männer oder die Typen, die beiden Typen, um die es da geht, und auch über ihren Körper oder ihr Körperempfinden geschrieben wird. Und der spielt so zwischen Berlin, Chicago und Israel, weil da eben die Familie verstreut ist. Den mochte ich wahnsinnig gern. Und der ist auch nicht genug wahrgenommen worden, finde ich. Und das andere ist Anne Rabe, Die Möglichkeit von Glück. Der stand sogar auf der Shortlist des deutschen Buchhandels und hat aber leider nicht den Preis bekommen, des deutschen Buchpreises. Und da geht's, ist auch eine Protagonistin und spielt, also geht eigentlich um diese Generation, die zwar noch in der DDR geboren ist, aber das Land war eben schon so im Niedergang und eigentlich standen dann alle unter Schock und hatten sich noch nicht wieder orientiert, während diese Generation groß wurde. Und sich dann jetzt als Erwachsene zu fragen, was, wo bin ich da eigentlich reingeraten, was ist da eigentlich passiert, worüber haben wir eigentlich geredet und worüber nicht. Und was da auch ganz toll ist, neben diesem Privateren, ist, dass da so die Spuren der Gewalt von diesen zwei totalitären Systemen, also dem Nationalsozialismus und dann dem Sozialismus, wie er in der DDR war, so nachgezeichnet werden bis heute. Also wo eben immer noch so viel rechte Gewalt, insbesondere in Ostdeutschland, ist. Auch ein Roman, der einen unheimlichen Sog entwickelt und der ganz toll ist.
Der auch mein Tipp wäre sozusagen. Ach, ehrlich? Also dieses Jahr. Und ich fand es auch, es passte irgendwie schön. Ich habe letztes Jahr Lügen über meine Mutter gelesen und es ist beides mal diese, auch darüber hatten wir, Gunda, ja auch schon gesprochen hier in dem Podcast, als es um Erziehung ging und so ein bisschen so diese Kindheit in den 70ern und 80ern und auch so ein bisschen dieses, der Wechsel in dem Erziehungsparadigma und so. Also den kann ich auch sehr empfehlen, Anne Rabes Roman.
Toll.
Und du, Gunda, von deinen 60?
Ich habe tatsächlich, also mein Buch des Jahres ist auch eine Wiederentdeckung und zwar von Vicky Baum, Menschen im Hotel. Hm. Das hat der Kiwi Verlag vor ein paar Jahren neu herausgebracht. Das war eigentlich nicht zur Zeit des Erscheinens, des erstmaligen Erscheinens, ein super Bestseller. Vicky Baum ist eine österreichisch-jüdische Autorin gewesen. Das Buch ist, glaube ich, 1928 erschienen und sofort sehr populär, hat sich sehr gut verkauft, ist auch dann in den 60er Jahren verfilmt worden, unter anderem mit Greta Garbo. Vicky Baum ist Anfang der 30er dann emigriert, war dann recht erfolgreiche Drehbuchautorin in Hollywood, hat etliche Bücher geschrieben, unter anderem auch Leben und Tod in Bali. Das habe ich dann diesen Sommer auch noch gelesen. Aber eigentlich wollte ich ja was über Menschen im Hotel sagen. Das Buch hat mich so berührt. Das spielt in Berlin. Es geht um eine Handvoll Männer und Frauen, die für eine kurze Zeit, ich glaube, es wird eine Woche, beschrieben, im Grand Hotel in Berlin zusammenkommen. Ganz zufällig, ganz willkürlich, deren Schicksale verflechten sich in diesem Grand Hotel. Und das ist so modern, so nah, so voller wunderbarer, sehr, sehr menschlicher Beobachtungen, aber auch sehr poetischer Beobachtungen. Das Buch hat mich richtig doll berührt und ganz schwer beeindruckt. Also ist ja, auch ein wunderschönes
ist
Cover.
Toll. Das gehörte so zu denen übrigens, die ich, als ich dachte, hier so Klassiker von Autorinnen, die ich aber nie gelesen habe, die ich dann am Anfang erstmal gelesen habe, fand ich auch toll.
Ja, also Vicky Baum bin ich richtig ein großes Geschenk in diesem Jahr gewesen, fand ich.
Ich glaube, von ihr hatte ich auch, wie hieß es, dieses Bali-Buch, das hatte ich damals auch gelesen, als ich auf Bali war, aber das ist halt auch schon, oh Gott, 20 Jahre her oder so. Ich kann mich leider immer nicht so dran erinnern. Seid ihr Leute, die sich wirklich gut an Bücher erinnern könnt, die ihr gelesen habt? Ich erinnere mich immer an Stimmungen, aber ich könnte euch auch wirklich Handlungen und
Nee, ich auch nicht. Ich vergesse sofort Namen und ich vergesse immer Enden. Ich vergesse bei allem. Ich kann auch Serien immer wunderbar nochmal gucken, weil ich das Ende vergessen habe.
Ist eigentlich ganz schön. Da muss man sich eigentlich mal einmal eine gute Bibliothek dann zusammensuchen und die kann man dann eigentlich im Laufe des Lebens immer wieder lesen. So. Immer wieder überraschend.
Es gibt ja auch so Bücher mit so völlig überraschenden, schrecklichen Enden. Die weiß ich dann immer noch.
Ja, zum Teil ist es bei mir schon so, dass ich auch gar nicht mehr, dass ich dann durch Zufall nur rauskriege, dass ich das Buch ja auch schon gelesen habe.
Ja.
Ach so, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ach so. Aber das ist auch in Ordnung, finde ich. Das, da müssen wir uns nicht auch noch mit Jack machen, dass wir Zusammenfassungen uns merken müssen von Büchern.
Oh Gott, wir schreiben jetzt wohl keine Aufsätze mehr darüber, ja.
Ich habe meine Bücher immer so nach Gelesenen und Ungelesenen irgendwann mal dann geordnet, weil ich halt, seit ich auch blogge, so viel auch geschickt bekomme und das dann irgendwie alles trennen musste. Und dann dachte ich, also wenn ich bedenke, wie lange das zum Teil her ist, dass ich diese Gelesenen gelesen habe und wie schlecht ich mich erinnere, dann ist diese Trennung eigentlich sinnlos.
Ja. Mhm. Könnt ihr mit Leuten befreundet sein, die ihr Buchregal nach Farben sortieren?
Ich war mal 6 Jahre mit so jemandem zusammen.
Ja.
Aber er hatte immerhin ein Buchregal, das sich wirklich beeindruckender Farben sortieren müsste. Also insofern ist das schon, bei manchen ist dann nach 2 Farben Schluss.
Ja, ich verstehe es. Ich verstehe es auch nicht ganz. Also es sei denn, man hat jetzt so ein total
visuelles Gedächtnis.
Ja, dass man darüber dann die Bücher leichter wiederfindet oder so. Und aber so richtig verstehe ich es auch nicht.
Aber in dem Zusammenhang noch eine andere Frage, die habe ich neulich mit einer Freundin diskutiert. Wie ist das eigentlich, wir haben gerade darüber gesprochen, Bücher nochmal lesen. Man tut sich ja sehr schwer damit, also man möchte ja Bücher eigentlich behalten. Ich weiß nicht, ob es euch so geht, aber die meisten Menschen, mit denen ich rede, ne, man möchte irgendwie Bücher behalten. Das ist irgendwie, man tut sich schwer, es loszugeben. Aber wann liest man denn wirklich oder geht nochmal ran an ein Buch? Warum möchte man Bücher so gerne behalten? Und die nächste Frage, habt ihr schon mal Bücher nochmal gelesen? Macht ihr das oft?
Also ich mache es relativ regelmäßig, wenn ich über Bücher schreibe, ne? Weil sich dann doch beim zweiten Lesen oft erstaunlich viel noch erschließt oder so auffällt an Motiven oder Kleinigkeiten einfach, die vorher nicht so aufgefallen sind. Oder eben, wenn es so lange her ist, dass ich denke, also wie bei Malina jetzt beispielsweise, dass ich denke, das muss ich eigentlich nochmal wieder lesen. Das ist ein halbes Leben her, dass ich das gelesen habe. So dann schon. Und ansonsten hänge ich aber generell, muss ich sagen, ein bisschen an Dingen, die irgendwie was mit meinem Leben zu tun haben, die wichtig sind. Und bei Büchern, also Bücher sind für mich auch gar nicht so ein Heiligtum. Ich mache da auch Eselsohren rein und unterstreiche da Sachen und will dann da auch hin zurückkehren. Also wenn sich Menschen Bücher leihen wollen, gehe ich inzwischen dazu über, die denen lieber zu schenken im Sinne von, ich kaufe das nochmal, behalte aber das, wo meine ganzen Eselsohren und Unterstreichungen drin sind, weil man doch sagen muss, der Prozentsatz der Bücher, die man nicht wiederbekommt, ist über 50% bei mir.
Ja. Ich finde Bücher eigentlich auch ganz gemütlich, also so Bücherregale. Bei mir ist es so wirklich, dass es jetzt alles voll ist und ich jetzt gesagt habe, okay, eigentlich, wenn ich mir jetzt Bücher kaufe, dann fliegen halt andere raus. Also dass es jetzt, sich jetzt nicht weiter ausweitet in der Wohnung, sondern dann eine ja immer weiter zunehmende, vielleicht nochmal Qualitätsüberprüfung meiner Bücher kommt und die dann rausschmeißt. Und ich habe auch gemerkt, die ersten, die ich rausgeschmissen habe, waren alles Männerliteratur.
Ja, also bei der Frau, ich habe gerade ganz so radikal aussortiert in meinem Regalen, weil hier mir zu viele Stapel rumstanden. Ich habe es nicht mehr ausgehalten, ich brauchte mehr Ordnung in der Wohnung und habe dann richtig umzugskartonweise aussortiert. Und da habe ich mich auch gefragt, was sind die Bücher, mit denen ich wirklich noch was verbinde und zu denen ich vielleicht auch nochmal zurückkehren will. Und dass ich, also gerade wo sich jetzt auch so im Beruflichen das für mich nochmal so ein bisschen jetzt geklärt hat, worüber ich arbeite, ich werde in diesem Berufsleben nicht mehr über Thomas Mann schreiben oder so. Und ich habe auch die Buddenbrooks oft genug gelesen. Also das war bei mir tatsächlich auch so, dass der Anteil von Männerliteratur, Klassikern sehr hoch war, weil ich dachte, das hat seine Zeit bei mir im Regal gehabt, ich brauche den Platz jetzt für die Autorinnen.
Sehr schön. Platz schaffen für die Frauen.
Genau.
Apropos, ich liebe es, wenn einem so eine gute Überleitung hingelegt wird.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, du arbeitest ja schon an einem neuen Buch, hast du eben erwähnt. Und zwar geht es dabei um die Frauen in der Gruppe 47.
Genau.
Was kannst du schon verraten? Wann kommt das Buch raus? Worum geht es genau?
Im Februar. Also im Februar kommt das Taschenbuch von Frauenliteratur und dieses Hardcover gleichzeitig. Und ja, also vielleicht kurz die Gruppe 47, weil das wird jetzt, glaube ich, auch nicht mehr, kommt auch nicht mehr unbedingt in der Schule vor oder so, war eine Gruppe von Literaten, wirklich überwiegend erstmal Männer, die sich nach dem Krieg zusammengetan haben, um sich gegenseitig vorzulesen, was sie geschrieben haben und darüber zu reden. So, es hatte so Werkstattcharakter. Und auch, um sich neu zu orientieren, also so mit dem Wunsch, es könnte eine Stunde Null geben, das alles jetzt erklärtermaßen hinter sich zu lassen, was war, und nach vorne zu gucken und auch anders zu schreiben und auch diese Nazi-Sprache hinter sich zu lassen und das Pathos, so ein bisschen an Hemingway orientiert. Und das hat im so für den Literaturbetrieb, den deutschsprachigen, immer noch einen recht großen Stellenwert, weil sich auch daraus eigentlich so der Literaturbetrieb dann geformt hat. Also da das literarische Quartett und der Bachmann-Wettbewerb und solche Dinge gehen eigentlich zurück auf diese Leute, die ursprünglich mal da mitgemacht haben und dann später danach, das war dann so 67 zu Ende, eben andere Dinge gegründet haben. Und darauf wird immer noch viel Bezug genommen, auch mit so einem gewissen Stolz, so wie ich das wahrnehme. Und dann ist halt immer die Rede von Grass und von Böll und von Walser und von Enzensberger und von Ingeborg Bachmann. Aber das ist so die einzige, an die man sich in dem Zusammenhang erinnert. Und ich hatte bei der Überlegung, worüber ich als nächstes schreiben würde, habe ich gedacht, da waren doch bestimmt mehr Frauen dabei und die haben doch bestimmt auch interessante Sachen geschrieben. Und darum ging es mir eigentlich ursprünglich nur, die mal wieder so ans Tageslicht zu holen und das mal wieder auch auszugraben und zu lesen und dann so ein bisschen darüber zu erzählen. Und dann muss ich sagen, war ich aber ziemlich überrascht, was die Quellen erzählen und wie krass es letztlich ist, was die Frauen in der Gruppe erlebt haben, also was die sich anhören mussten, wie über deren Literatur geredet wurde oder auch wie gar nicht erst über die Literatur geredet wurde und die überhaupt eigentlich nur als Körper letztlich wahrgenommen wurden, auch was die tatsächlich zum Teil an Übergriffen da erlebt haben. Und das alles, obwohl es natürlich gar nicht viele Quellen gibt von Autorinnen, die schon wieder vergessen und ewig nicht mehr aufgelegt sind. Aber ich habe eben so 15 oder so rausgesucht und erzähle aber auch die ganze Geschichte der Gruppe so ein bisschen mit. Also ich habe mich sehr bemüht und zumindest aus dem Verlag höre ich, dass das geklappt hat, das so lesbar und unterhaltsam wie möglich zu schreiben. Es ist auch tatsächlich unterhaltsam, muss man sagen. Das war natürlich auch so diesen Klatsch-Aspekt, ne? Also erst recht, wenn man sich jetzt fürs Schreiben und für AutorInnen und für den Literaturbetrieb interessiert und das tue ich natürlich, dann gibt das schon alles sehr viel her.
Super, also beides im Februar, das heißt, ihr könnt auch Weihnachten Gutscheine verschenken. Nicoles Bücher, vielen Dank, dass du da warst. Es war super schön, mit dir zu sprechen. Und ja, wir freuen uns auf deine Bücher dann.
Dankeschön, das war sehr schön mit euch.
Ich verabschiede mich auch mit dem Versprechen an euch, liebe ZuhörerInnen, dass wir natürlich alle Bücher, über die wir hier gesprochen haben, irgendwie nochmal auflisten und verlinken, sodass ihr ganz schnell die dann bei der Buchhandlung eures Vertrauens auch bestellen könnt.
Super.
Macht's gut.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.